Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021. Heute hier mit mir ein ehemaliger Disney-Kollege, mal wieder kann ich sagen, und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Bernhard Glöckler, ehemaliger General Manager und Vice President Media Distribution bei Disney. Schönen guten Morgen, Bernhard.
Hallo Chris, grüße dich. Freut mich, dass ich dein Gast heute sein darf.
Das freut mich besonders, und wir hatten es eben im Vorgespräch schon ganz kurz. Es könnte keine bessere Zeit geben, um mit jemandem zu sprechen, der wirklich Ahnung von Media Distribution hat. Der ein oder andere kann sich da vielleicht gar nichts drunter vorstellen. Wir gehen da gleich näher drauf ein, aber ich würde dir vorher die Möglichkeit geben wollen und dich auch vor allem bitten, dich selbst kurz vorzustellen und den Hörern zu erklären, wer du bist, was du machst und was du gemacht hast bisher im Leben.
Ja, also sehr schön, dass ich heute bei dir sein darf. Chris, das freut mich. Mein Name ist Bernhard Glöckler. Ich bin knapp 50 Jahre alt, werde im 2021 die 50 voll machen. Und ich bin von meinem tiefen Herzen ein Vertriebsmensch. Habe also in meinem Leben, im beruflichen Leben, bisher vor allen Dingen Aufgaben übernommen, die mit Verkaufen, mit Vertrieb, mit Distribution im weiteren Sinne zu tun haben. Und habe ganz viel Zeit von diesen, ja, gut 23 Jahren, die ich beruflich tätig bin, bei Disney verbracht. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt, lieber Chris. Hatte verschiedene Stationen dort durchgelaufen, bin bei Disney damals eingestiegen im DVD-Vertrieb, so Anfang der 2000er Jahre, als das total hip und toll war und jeder sich gefreut hat, dass er statt einer alten Videokassette ein schickes und modernes DVD-Scheibchen in seinem Wohnzimmer abspielen konnte, wo es verschiedene Language Tracks, also Audiosprachen, Sprachausgaben gab. Und das war so eine Phase, ja, wo dieses Thema Videovertrieb nochmal einen ganz neuen Wachstumsbereich erfahren hat. Hab dann aber relativ schnell gedacht, Mensch, da ist so ein bisschen für mich nicht die richtige Wachstumschance drin in dem Bereich. Und hab dann 2005 ein Projekt bei Disney angenommen, das hieß damals digitale Distribution. Also in 2005, wer sich da erinnert, da gab es eigentlich kaum legale Videodistribution, sondern die meisten Dinge, die mit digital zu tun hatten, waren irgendwo illegal. Also im Musikbereich Napster war damals sehr groß und hat also für viel Aufruhr gesorgt, dass eben Musik dort illegal im Netz gelandet ist. Und so war es auch bei vielen File-Sharing-Portalen. Hatte aber irgendwie so das Gefühl, dass das ein Bereich sein könnte, der richtiges Wachstum anzieht. Und so war es dann auch. Und so kam also über verschiedenste Stationen und über viele Jahre echt ein tolles Geschäft da zusammen in der digitalen Distribution. Wir haben seinerzeit die ersten Verträge mit iTunes gemacht. Wir waren dann auch mit allen Filmen und Serien bei der Telekom, bei Vodafone, bei Videoload etc., bei Maxdome vertreten. Und das war an sich eigentlich so wirklich die spannendste Phase in meiner beruflichen Laufbahn bis dato, etwas Neues aufzubauen. Und das hat mich auch geprägt bis heute. Denn neue Dinge zu erkennen, neue Dinge zu suchen und neue Geschäftsmodelle dafür auch zu entwickeln, das ist eigentlich so eins der Themen, die mich regelmäßig beschäftigt und mit denen ich ja viel Zeit verbringe. Ansonsten, ja, was kann ich sagen? Ich bin ein Münchner mit Herz und Seele. Ich bin wahnsinnig gern unterwegs und schaue mir die Welt an. Aber zurückzukommen in meine Heimat nach München oder in den Großraum, das ist für mich immer was ganz Besonderes. Und deswegen bin ich sehr verbunden auch mit der Stadt und mit der Region hier in Bayern. Sportlich mache ich ein bisschen Tennis und habe das wieder gefunden nach vielen Jahren Pause. Mache viel Yoga und halte mich sonst auch so einigermaßen fit mit ein bisschen Krafttraining. Und ja, bin verheiratet, keine Kinder, habe zwei Katzen und ansonsten bin ich immer offen für neue Themen, die interessant und spannend sind.
Super spannende Vita, und das ist auch einer der Gründe, warum wir natürlich unbedingt sprechen müssen. Wir müssen aber, weil du das gerade so unglaublich gut plastisch ausführen konntest, in die Zeit zurückgehen. Du hast gerade gesagt, du spielst selbst ein bisschen Tennis. Wir gehen fast zu Boris Becker zurück. Du hast gesagt, du hast angefangen noch im Vertrieb von DVD. Davor, kurz davor, war noch Video. Das haptische Produkt stand damals wirklich noch im Handel und Leute mussten sich wirklich ihre Filme noch physisch kaufen. Das ist heute ja fast undenkbar, aber erzähl doch mal, in der Zeit damals, das war ein Riesenboom. Da wurden Lagerhallen angeliefert von Videokassetten, von DVDs, von Produkten, die wirklich noch physisch da waren. Das war eine ganz andere Zeit, oder?
In der Tat war das eine komplett andere Zeit und ich erinnere mich noch gut daran, dass eben gerade dieser Medienwechsel, ne, von der Videokassette, die halt, wie man es halt kennt, ne, man musste da vorspulen und hat eine halbe Stunde warten oder 20 Minuten warten müssen, bis man vielleicht auf eine gewisse Stelle in dem Film gekommen ist. Der Sprung zur DVD war ein riesen Treiber für das gesamte Home-Entertainment-Segment. Die zusätzlichen Sprachversionen, habe ich vorher schon kurz erwähnt, die waren ein schönes Add-on oder Untertitel, aber eigentlich war es diese Funktionalität und auch die Bildqualität, die damals den großen Unterschied gemacht hat. Also so ein richtiger Quantensprung in der Qualität, der damals passiert ist. Und ja, richtig, also da wurden Lagerhallen oder Display voll mit DVDs geliefert. Das war so eine richtige Goldgräberstimmung seiner Zeit. Ich glaube, die erfolgreichsten Filme damals waren sowas wie Herr der Ringe oder Harry Potter, die da weit über 1 Million Stückzahlen verkauft haben, also weit über 1 Million abverkaufte Filme und wahrscheinlich sogar manche 2 Millionen verkauft. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, woher dieser Markt dann auch kam, aus der Videokassette heraus. Also da hat die DVD schon nochmal eine ganz andere Größenordnung, ganz anderen Stellenwert im Home-Entertainment hervorgerufen.
Das war ja letztlich auch die Zeit, in der tatsächlich der Abverkauf von Geräten noch dadurch gefördert wurde, dass wirklich Produkte rausgekommen sind, die dann zum ersten Mal als Film erhältlich waren. Ich glaube, damals ist ja wirklich auch das Technikgeschäft noch angeschoben worden, heute vielleicht nur vergleichbar noch. Und auch das geht ja aufgrund des Online-Vertriebs ein bisschen weg mit einer PlayStation und den Spielen, die noch physisch gekauft werden. Aber das war ja früher eine Zeit, in der auch Kooperationen noch zwischen Partnern möglich waren, um sogar ein ganzes Geschäft eben beispielsweise von DVD-Playern mit anzufordern.
Also ich erinnere mich, es gab relativ viele Kooperationen mit Hardwareherstellern, dass man versucht hat, irgendwie ein Paket von DVDs zu einem DVD-Player oder später einem Blu-ray-Player mit dazu zu geben, um sich gegenseitig irgendwo zu befruchten. Ein schönes Beispiel, ich erinnere mich, wir hatten, als bei Disney der Film Findet Nemo rauskam, dann sogar eine Partnerschaft mit einer Edeka und da wurde, wenn man ein Großpack Pampers-Windeln gekauft hat, hat man eine DVD von Findet Nemo dazu bekommen. Also da war der Kreativität seinerzeit irgendwie keine Grenzen gesetzt, was an Bundles oder an Kombinationen, Produktkombinationen möglich ist. Und die DVD war damals eben so attraktiv, dass viele Hersteller sie genutzt haben, um auch den Abverkauf ihrer Produkte und Geräte zu unterstützen.
Da wir uns ja hier über Lizenzen auch und vor allem immer mal auch über die Spielwarenindustrie unterhalten, wäre es natürlich spannend, wenn du so aus deiner Erinnerung vielleicht nochmal berichten kannst. Einfach nur, dass wir die Nostalgie noch ein bisschen nehmen, bevor wir dann wirklich in die Zukunft wechseln. Dann gab es ja auch noch wirklich große Kooperationen zwischen Spielwarenherstellern und DVD-Vertrieb. Also das heißt, da gab es ja wirkliche physische Produktbundles. Ich meine, wir reden gerade so, als wenn das jetzt schon 30 Jahre her wäre. So ist es gar nicht. Das ging ja bis vor 5, 6 Jahren noch ohne Probleme, solche Kombinationen in den Handel zu stellen.
Ja, absolut. Und ich erinnere mich an viele Themen, die da gemacht wurden, ob ein Toys R Us zum König der Löwen eine Box gemacht hat mit einem Plüschtier, die von, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den Lizenznehmer, der das Plüschtier dann hergestellt hat, eine CD mit dem Hörbuch, ein Buch von einem Verlag. Also so ein richtiges König der Löwen-Paket wurde damals gemacht. Und so gab es sicherlich zig von diesen Ideen und Beispielen. Das sieht man heute tatsächlich seltener.
Ist es damals auch noch so gewesen, oder ich gehe davon aus, dass es so war, dass diese einzelnen Titel per se auch länger letztendlich eine Substanz hatten, weil sie ja über einen längeren Zeitraum auch beworben werden konnten und auch in der Sicht des Konsumenten dann viel stärker draußen standen, weil sie nun mal ja physisch erschienen sind, dann wirkliche Aufbauten im Handel da waren. Das heißt, der einzelne Titel und die Möglichkeit, diese zu bewerben, war ja damals auch noch was sehr Besonderes, oder auch die Marketinggelder, die darauf eingesetzt wurden, um solche Titel zu vertreiben.
Ja, also ich denke, du hast recht. Es gibt sicherlich auch heute noch Filme oder Franchises oder Marken, die ein langes Leben haben, sei es im Handel oder in dem Bewusstsein der Konsumenten. Aber viele von den Filmen sind heutzutage relativ schnell wieder aus dem Gedächtnis, aus der Awareness von den Konsumenten verschwunden. Und da, glaube ich, hat sich schon eine neue Geschwindigkeit entwickelt und eine höhere Taktung auch, was den Output angeht, den verschiedenste Studios machen, den aber auch so neue Player jetzt wie Netflix oder Amazon oder weitere, die am Markt tätig sind, jetzt hervorrufen, sodass immer mehr Content in immer schnellerer Taktung im Markt ist und sich dann wirklich nur bei ganz, ganz großen Lizenzthemen eine längerfristige Sichtbarkeit in einem Handelsunternehmen auch verargumentieren lassen.
Da möchte ich gleich mit dir noch wesentlich intensiver drauf eingehen, aber gehen wir doch noch mal ganz kurz zurück in deine Erklärung von vorhin. Du hast gesagt, 2005 ungefähr, digitale Distribution. Bernhard kriegt zum ersten Mal also diesen Auftrag, kümmere dich um das Thema. Wer wollte denn damals schon mit dir reden? Du hast gerade selbst erwähnt, da gab es noch Napster und unglaublich viele illegale Downloads. Wer war denn überhaupt schon offen und bereit, mit dir darüber zu reden, die Produkte dann nicht mehr auf DVD zu verkaufen?
Ja, also in der Tat war so die erste Überlegung seinerzeit, man kommt ja aus einer Zeit 2005, da war die DVD riesig und jetzt ist die Frage, was ist digitale Distribution überhaupt? Also, dass es da einen Streaming-Anbieter wie Netflix gibt, das war sehr, sehr weit noch am Horizont und das war nicht in der, sag ich mal, im Relevant-Set unserer Gedanken verankert. Die Überlegung ging eher dahin, dass man sich gedacht hat, könnten wir nicht auf einem kleinen Chip, sondern auf so einer SD-Karte, Filme verkaufen, statt das Trägermedium DVD zu benutzen, so dass dieser Chip dann möglicherweise in einen Computer eingelegt werden kann. Oder man an der Tankstelle, wenn man beim Tanken ist, seinen kleinen Chip da in die Tankstelle, in so ein Automat in der Tankstelle steckt und dort einen Film runterlädt. Oder bei Mediamarkt, während man irgendwie an der Kasse steht, dort nochmal eben einen Film auf seine eigene Chipkarte lädt. Das waren eigentlich so die Überlegungen damals, ganz zu Beginn, für digitale Distribution. Also wie kriegen wir einen Film, eine Serie, Content auf andere Speichermedien und zwar on demand, also für dich was anderes als für mich und die Auswahl letztlich unbegrenzt. Aber das hat sich ja nie so richtig durchgesetzt und so gab es auch schon 2005 erste Gespräche mit Playern, die sich dem Thema gewidmet haben auf eine andere Art und Weise. Das waren in der Regel die Telcos oder die Kabelnetzbetreiber in Deutschland, Österreich, Schweiz, die ja letztlich ein ganz großes Interesse auch hatten, mit dem Endkonsumenten oder dem Endkonsumenten und ihren Kunden attraktive Videoangebote anzubieten. Also die ersten waren sicherlich die Deutsche Telekom mit Videoload, gefolgt später dann von Vodafone, von der Telekom in Österreich, der Swisscom in der Schweiz. Also das waren so die ersten, die klassisches Video on Demand geplant hatten und das waren so die ersten Partner, mit denen wir gesprochen haben.
Und wenn man dahin zurückgeht, dann ist es ja so, das war ja auch, glaube ich, noch die Hochzeit der Klingeltöne und Downloadable Content in dieser Art und Weise. Wenn du jetzt gerade eben erzählst, es gab diese Überlegungen, beispielsweise Karten dann auf Tankstellen zu laden oder sonstiges. Der Durchsatz, der Datendurchsatz war damals ja noch ein relativ großes Problem. Das heißt, es war ja gar nicht jedem möglich, da schon in dieser Stärke auch Filme runterzuladen. Das heißt, hat man damals dann Abstriche in der Qualität gemacht oder war einfach der Download-Zeitraum ein halber Tag und man hatte den Film dann trotzdem in einer guten Qualität?
Ja, letzteres. Also die Studios haben schon immer großen Wert darauf gelegt, dass ihr Content jetzt nicht in schlechter Qualität runtergeladen wird. Das konnte man sicherlich bei den illegalen Download-Plattformen dann, also da war das eher ein Thema, dass Filme halt in schlechter Qualität, na, im Kino hat jemand einen Film abgefilmt, dann auf eine Download-Plattform gestellt und das haben sich die Leute dann angeguckt. Aber so bei den professionellen Anbietern war schon immer der Wunsch, eine möglichst gute bestmögliche Qualität anzubieten. Und das ist auch der Grund, warum ja gerade so Telcos und Kabelnetzbetreiber die ersten waren, weil die hatten halt relativ gute Internetverbindungen schon mit den Endkonsumenten. Aber ich erinnere mich auch, dass wir in der Zeit viele Tests durchgeführt haben und also 24 Stunden Downloadzeit für einen Film. In SD-Qualität war jetzt keine Ausnahme.
Ja, Wahnsinn. Kannst du dich daran erinnern, bei welchem Titel du zum ersten Mal auch wirklich dann damals gedacht hast, wow, ich glaube, das könnte was werden? Oder hast du am Anfang selbst auch da gesessen? Ich meine, jetzt wissen wir auch beide, wie so Konzerne funktionieren. Da gibt's die Alteingesessenen. Du kamst ja selbst vom DVD-Geschäft. Das heißt, da waren unglaubliche Summen wahrscheinlich auch in der Bilanz hinter diesen Verkäufen. Jetzt kommt jemand, sagt, wir machen digitale Distribution, verkauft am Anfang wahrscheinlich ganz, ganz wenig, vielleicht sogar ein Verlustgeschäft. Und bei welchem Titel hast du denn erstmals gespürt, dass du gedacht hast, das scheint dann doch für die Zukunft oder in längerer Zukunft auch ein interessanter Markt zu werden.
Also interessant fand ich, wurde es erst, als Apple mit seinem iTunes Store in Deutschland auf den Markt kam. Das war so ein Game Changer und die hatten sicherlich auch dann zu Beginn einen sehr großen Marktanteil und haben auch sehr viel getan, um dieses Thema digitale Videodistribution, Film- und Seriendistribution zu steigern. Und dann kommt natürlich dann zusammen, der Apple-Nutzer seiner Zeit war sehr content-affin, sehr technologieaffin. Also der Game-Changer, würde ich sagen, war so in 2007, glaube ich, war das der Apple iTunes Store mit für Filme und Video und TV-Content. Ich erinnere mich gut an eine Veranstaltung. Es gab so eine jährliche Video Award, so eine Preisverleihung. Und da hat jedes Jahr Warner einen Preis für die Downloads gewonnen. Und der erste, glaube ich, war 100.000 Downloads für, keine Ahnung, Herr der Ringe oder einer der Harry Potters. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist jetzt mal eine Hausnummer. 100.000 Downloads eines Films digital. Jetzt sind wir so an der Schwelle zum Massenphänomen.
Können wir mal ungefähr dann die Gegenzahl wissen? Was ist damals dann in dieser Hochzeit, wo du sagst, das ist das erste Mal 100.000? Wie viele DVDs sind in der Hochzeit von einem guten Titel verkauft worden?
Ja, ich schätze 1 Million, also 1 zu 10.
Also bei ungefähr 10% hat man dann gedacht, okay, jetzt kommt es doch ganz langsam auf, aber war wahrscheinlich noch ganz weit davon weg zu erkennen, dass das wahrscheinlich relativ zeitnah sogar das ganze Geschäft übernehmen könnte.
Genau.
Ganz kurz nochmal drauf eingehend, wenn die Apple damals auch schon so ein Vorreiter war, nur nochmal da das Konkurrenzgeschehen zu betrachten, wer waren die anderen, bei denen das schon möglich war? Heute kennt jeder mittlerweile 2, 3, 4 Streaming-Portale, auf denen es ist. Damals war das ja wirklich noch ein bisschen exotisch. Du sagst, Apple waren so die ersten, die dabei waren. Wen gab es damals noch oder wer ist dann noch dazugekommen? Du sagtest eben die Netzanbieter beispielsweise.
Ja, die Telekom, dann Maxdome von der ProSieben-Gruppe war sicherlich ein wichtiger Player. Vodafone, es gab damals noch Hansenet, aber die gibt es halt alle nicht mehr. Das gab auch noch einige wirklich individuelle kleine Anbieter, die teilweise auch den Markt verlassen haben, aber letztlich waren es die gerade eben genannten.
Dann spulen wir doch mal ganz schnell vor auf das Jahr 2021 und dann frage ich dich wirklich einfach so frei raus, wie viel DVDs werden denn heute noch verkauft in der Ratio zum Vertrieb von Streaming und sonstiger Art von Filmdistribution, die heute online erfolgt?
Also ich würde sagen, es ist ungefähr jetzt 50-50. Und es ist unheimlich schwierig, das wird ja jedes Jahr auch schwieriger, das wirklich zu bewerten, weil eine DVD zu kaufen oder eine DVD zu leihen in der Videothek, was es ja fast nicht mehr gibt, das ist halt eine Transaktion, so kann man auch sagen, ein Video bei iTunes oder beim Apple Store zu leihen oder zu kaufen, ist auch eine Transaktion. Aber wie bewertet man hier die ganzen Abrufe bei Streaming-Anbietern, wo man halt einen 10-Euro-Betrag pro Monat bezahlt und dann eine Flatrate hat. Also wie ist das zu bewerten? Und da gibt es ja ausreichend Informationen von der GfK zum Beispiel, die das extra ausweisen. Ich würde aber sagen, in diesem klassischen transaktionalen Geschäft, der Kunde muss was tun, um einen Film sich zu holen, entweder physisch oder digital, ist meiner Ansicht nach so die Abrufzahlen, das Abrufzahlenverhältnis ungefähr 1 zu 1.
Und die Hörer, die jetzt mir immer schon mal Feedback gegeben haben, denen wird wahrscheinlich gerade der Kaffee aus der Hand gefallen sein. Wenn wir ungefähr denken, dass in Deutschland immer noch eine knappe 50-50-Rate da existieren könnte, kannst du ganz kurz was zur Besonderheit auch sagen vom deutschen Markt im Gegensatz zu international, was diese wirkliche Distribution angeht? Denn Deutschland ist ja nach wie vor unglaublich loyal zu der DVD und auch dem physischen Vertrieb von Produkten im Gegensatz zu anderen Märkten. Ist das richtig?
Das stimmt wohl, wobei ich denke, dass auch in Deutschland jetzt die letzten 2 Jahre ein massiver Trend sich entwickelt hat, dass Konsumenten mehr und mehr bereit sind, in Abo-Modelle, in digitale Distributionsmodelle zu gehen, zu wechseln. Aber das physische Produkt spielt nach wie vor eine große Rolle und sicherlich eine deutlich größere Rolle als in anderen Märkten, angelsächsischer Bereich oder Frankreich, Spanien. Ich denke, da ist Deutschland schon noch ein sehr, ja, so eine kleine Insel der Glückseligen auch.
Das ist unglaublich und spannend auch zu hören, dass es das wirklich noch gibt. Ich glaube, den meisten, wie gesagt, die uns jetzt gerade zuhören, die werden wahrscheinlich noch nicht mal mehr den Film kaufen, sondern irgendwo in einem der Streaming-Möglichkeiten ihre Filme beziehen. Wie ist denn das heute, wenn ich heute rausgehen will als einer der Großen? Wir reden ja nicht exklusiv über Disney, sondern wir reden ja auch wahrscheinlich über die anderen Firmen, die wahrscheinlich alle relativ ähnlich sind. Der Film kommt heute ins Kino. Was passiert denn dann heute?
Das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich die letzten 10 Jahre intensivst beschäftigt habe. Also das Ganze, man nennt das so Windowing, ja, also wie ein Film in der Verwertungskette monetarisiert wird. Und ich hatte vor 10 Jahren ungefähr mal eine Panel-Diskussion mit dem Professor von der Uni in Münster, dem Professor Henning Thurau. Und da haben wir schon damals drüber gestritten, ob das Modell Kino, dann Home Entertainment, dann vielleicht zu Sky, dann zu ProSieben ins Free TV oder zu RTL ins Free TV, ob das ein Modell ist, was es in 10 Jahren noch geben wird. Und er war da schon damals sehr disruptiv und wollte das, war der Meinung, dass das Thema sich massiv verändern wird aufgrund der Konsumenten, des Konsumentendrucks. Aber man sieht jetzt inzwischen tatsächlich einen Wandel in der ganzen Verwertungskette. Wie du sagst, nach wie vor kommt ein Film ins Kino. Das war immer so. Dann ist er auf DVD oder im digitalen Video-on-Demand-Bereich erschienen und hat dann seinen Weg gefunden, entweder zu einem Pay-TV-Anbieter oder direkt ins Free-TV. Das war so diese klassische Auswertungskette. Und die sieht man heutzutage massiv auf den Kopf gestellt, finde ich. Also viele Produktionen landen nicht mehr im Kino, werden nur für einen Streamingdienst produziert, exklusiv, oder waren mal fürs Kino geplant, werden dann doch auf einen Streamingdienst gepackt. Die Corona-Pandemie tut da ihr Übriges dazu, weil ja unheimlich viel an Film-Content momentan auf Halde liegt und keine Chance hat, im Kino einen Dollar, einen Euro Geld zu verdienen. Und so hat nicht nur diese Pandemie, aber auch die Konsumentenerwartung schon auch viel dazu beigetragen, dass diese klassische Verwertungskette in Frage gestellt wird, zumindest.
Was da natürlich im Moment extrem zukommt, das wollen wir gar nicht so stark kommentieren, aber dass tatsächlich jetzt im Moment diese ganze Corona-Problematik und diese Pandemie das Ganze noch stärker vorantreiben, das ist ja wirklich nochmal ein ganz krasser Faktor, der gerade reinspielt. Wie gesagt, ich will gar nicht zu stark drauf eingehen, aber das beschleunigt ja das ganze System, von dem du gerade ganz grob schon mal geredet hast, extrem.
Ich denke schon. Ich meine, es wird wieder eine Rückkehr geben zur Normalität und es wird Leute geben, die gerne wieder ins Kino gehen. Und ich denke, dass dieser Konsum von einem großen Screen, von einer großen Leinwand auch wieder seinen Platz finden wird. Aber oftmals sind es Momente, in denen Geschäftsmodelle einmal in Frage gestellt werden, die dann dazu führen, also diese Momente führen dann dazu, dass ein Umdenken in der ganzen Branche stattfindet. Und ich glaube, dass wir da im Moment in einer Phase sind, wo diese klassische Monetarisierungsstrategie ein neues Denken und eine Offenheit gegenüber einem neuen Denken sieht, sodass dieses alte Modell ernsthaft, wirklich ernsthaft in Frage gestellt wird.
Und weil es für dich natürlich Alltag war und weil du damit ja dich auch jeden Tag auskennst, aber die Hörer wahrscheinlich nicht, kannst du noch mal ganz kurz schildern, wie das vor, sagen wir mal, 10 Jahren war, ungefähr vom Zeitrahmen, wie wirklich die Medien nacheinander erschienen sind, um dann auch zu zeigen, wie lang der gesamte Zeitraum so einer Vermarktung eines Films damals ausgesehen hat im klassischen Sinne?
Ja, das kann ich sehr gern machen. Also in der Vergangenheit war es so, der Film kam ins Kino, hatte dort eine 4- bis 6-monatige Exklusivität. Klar waren da schon die Hauptzuschauer in den ersten Wochen, die Hauptzahl der Zuschauer in den ersten Wochen da. Aber es lief so 6 Monate im Kino. Dann kam er ins klassische Home Entertainment, DVD, Video on Demand, 3-4 Monate lang. Dann nach ungefähr insgesamt 10 Monaten ab Kinostart war so ein Film bei Sky, ja, im Pay-TV zu finden. Und dann vielleicht noch mal ein Jahr später, also circa 2 Jahre nach dem Kinostart, lief er als Free-TV-Premiere bei den großen deutschen Free-TV-Sendern.
Und wenn man sich das dann einfach anschaut, dann wusste man auch, wenn dann die Verwertungskette irgendwann sich dem Ende neigte oder beziehungsweise auch schon auf der etwas höheren Phase nach ein paar Monaten, oh, das wird wahrscheinlich noch mehr ein Erfolg. Es lief im Kino wahrscheinlich schon gut und dann kommt die Verwertungskette und dann war es auch wahrscheinlich relativ einfach und wenig mutig, aus einem erfolgreichen Film dann einfach noch ein Sequel rauszurelesen, also nochmal den zweiten Teil zum Beispiel schon in Auftrag zu geben. Man hatte einfach ein Stück mehr Zeit, um drüber nachzudenken, was man mit diesem Film dann macht, richtig?
Ja, das in gewisser Weise ja, man hatte mehr Zeit zu überlegen, was aus dem Film werden kann. Aber ich denke tatsächlich, dass die Entscheidungen, ob es ein Sequel gibt oder nicht, beim Studio zu anderen Zeitpunkten und jetzt nicht nur unabhängig oder abhängig innerhalb dieser 2 Jahre getroffen werden musste. Aber was interessant ist an der Fragestellung ist, wie viel Zeit hatten Lizenznehmer, sprich Firmen, die eine Lizenz sich gesichert haben für ihre Spielware oder für ihre Plüschtiere, diese Produkte dann auch zu vermarkten. Ja? Also da war der große Hype zu Beginn des Kinostarts mit großen Marketingkampagnen und die Plüschtiere standen in den Regalen. Später kam dann 6 Monate später die DVD, der DVD-Release heraus und da hatte man nochmal einen Marketing-Push für das Thema und auch die Plüschtiere konnten nochmal mit platziert werden. Und spätestens als dann die Free-TV-Premiere kam, da war ja der Film mehr oder weniger für alle Zuschauer zugänglich, die vorher nicht bereit waren, irgendwie Geld auszugeben dafür. Und das hat dann nochmal zu einem Push im Abverkauf gesorgt. Das ist heute sicherlich nicht mehr ganz so einfach planbar.
Du schlägst mir letztendlich eine unglaublich gute Brücke hin zu diesen Lizenznehmern, von denen wir eben gerade gesprochen haben. Du hast eben gerade nochmal erwähnt, also wie lange Zeit da war, wie wenig Zeit heute möglicherweise ist. Wie ist es denn heute für einen Lizenznehmer oder jemand, der sich auch mit einer Firma wie, wir reden über Disney, wir reden aber auch über Warner, wir reden über die anderen Studios, beschäftigen will? Was glaubst du denn, wie lange die Menschen heute noch Zeit haben, ihre Produkte zu vertreiben und sich hinten an den Film dran zu hängen? Welche Hypes erleben denn die Filme heute noch?
Also ich finde, das ist eine sehr spannende Frage und da gibt es sicherlich keine One-Size-Fits-All-Antwort. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es bei ganz großen Franchises, ganz tollen Marken, ganz großen, ganz bekannten Brands einen Effekt gibt, den ich fast schon wie so einen Evergreen-Effekt beschreiben möchte, dann glaube ich, verändert sich für einen Lizenznehmer da gar nicht so wahnsinnig viel, egal ob der Film jetzt eine klassische, also ein James Bond beispielsweise, ob der die klassische Verwertungskette Kino, Home Entertainment, Pay-TV, Free-TV, was auch immer, durchläuft oder ob der exklusiv bei einem Streaming-Dienst starten würde. Die große Frage, die sich halt stellt, ist, wie viele Nutzer können den Film zu einem Zeitpunkt X, ja, wenn die Produkte in den Handel kommen, anschauen? Wie viele Abonnenten hat dieser Streamingdienst? Je mehr, desto besser ja für den Lizenznehmer. Je mehr Kinozuschauer in der Vergangenheit, desto attraktiver war natürlich diese Marke auch für den jeweiligen Lizenznehmer. Und ich denke, da setzt ja die Fragestellung dann letztlich an, wie wertvoll bleibt eine Lizenz, wenn sich das Vermarktungsmodell verändert. Also das Vermarktungsmodell der Mediadistribution verändert. Wie attraktiv bleibt eine Lizenz für einen Lizenznehmer?
Es ist auch ein unglaublich spannender Aspekt in deiner Antwort gerade drin, nämlich die Frage, damals war es relativ schnell programmierbar zu sagen, der Konsument wird wahrscheinlich mit einem, jetzt gehen wir mal auf Spielzeuge ein, mit einem Zeitpunkt X, dadurch, dass der Film released wird, zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Das mit dem Release ist ja wahrscheinlich bei den Online- und Streaming-Anbietern heute noch genauso. Die Werbung, die die teilweise für ihre Titel schalten, ist vielleicht sogar, das weiß ich nicht, aber das kannst du vielleicht einschätzen, noch ein bisschen größer und noch ein bisschen stärker, wenn wir mal nur rein vom Einsatz des Kapitals ausgehen würden. Gleichzeitig sind die Titel dann aber extrem lange auch verfügbar. Das heißt also, es gibt wahrscheinlich immer noch diesen Ersthype, danach diese Konsumenten aber wieder drauf zu bringen, wenn der Hype vielleicht ein bisschen abgeklungen ist, das wird dann schon wieder ein bisschen schwerer. Gleichzeitig wird es da ja auch vielleicht neue Modelle geben, wie man dann beispielsweise Kinder als Zielgruppe immer wieder zum Streaming-Anbieter zurückholt.
Also da liegt Chance und Risiko drin. Also du hast natürlich völlig recht, wenn das Geschäftsmodell eines Lizenznehmers darin besteht, möglichst schnell in kürzester Zeit die kompletten Bestände seines Produkts abzuverkaufen, dann war sicherlich das frühere Geschäftsmodell, Kino und dann nochmal Home Entertainment, ein passenderes. Weil, wie du richtig sagst, beim Streaming da ist die Nutzung sicherlich auch mit einem Peak versehen am Anfang, aber dann pendelt sich die Nutzung sicherlich auf einem Niveau ein, den man so im Kino früher nicht gesehen hätte, was dem ganzen Produkt natürlich auch einen längeren Lebenszyklus ermöglicht. Und da ist es jetzt meiner Meinung nach Verantwortung auch mehr zukünftig des Lizenznehmers, dafür zu sorgen, dass er die Werkzeuge in der Hand hat, vielleicht auch selbst, ja, und eigenverantwortlich zu späteren Zeitpunkten nochmal Akzente zu setzen, sei das über eigene Influencer, die er auf diese Franchise oder diese Lizenz vielleicht setzt oder in der Kooperation mit dem Lizenzgeber. Ich denke, dass dieses klassische Modell, man verlässt sich zu 100% auf die Marketingaktivitäten des Lizenzgebers, ja, des Filmstudios, wem auch immer, dass das zukünftig eine andere Ausgestaltung finden muss und der Lizenznehmer viel mehr in Eigenverantwortung und in kreative Umsetzung von eigenen Marketingaktivitäten gehen müsste. Eben um diese langfristige Awareness für ein Produkt aufrechtzuerhalten.
Ich bieg noch mal ganz kurz ganz woanders hin ab, Bernhard. Und zwar geht's mir um die Frage der Mediadistribution. Wir haben ja ganz viele verschiedene Anbieter, die heute dann dem Konsumenten anbieten, die Produkte auch zu bekommen. Die Herstellung war früher klassisch so, das Studio hat natürlich mit den Kinoanbietern das Ganze released. Das heißt also, Disney hat Filme in alle möglichen Kinoketten reingebracht. Heute teilweise schon direkt über Disney Plus, beziehungsweise auch dann in der Vermarktung, wenn der Film einmal im Kino lief, läuft es wahrscheinlich auch als erstes auf Disney Plus. Wo bekommen denn die anderen ihren Content weiterhin her? Sammeln die das außen ein oder werden die dahin gezwungen, wie Netflix, Amazon und so weiter, immer mehr eigenen Content auch zu produzieren?
Super spannende Frage, weil ich glaube, das ist so eine Chicken and Egg, so eine Huhn- und Ei-Frage. Was war zuerst da? Also haben die Netflixes dieser Welt zuerst begonnen, mehr Original Content zu produzieren und dann weniger von den Film- und Fernsehstudios gekauft, was dazu geführt hat, dass die Film- und Fernsehstudios gedacht haben, Mensch, wohin verkaufen wir denn zukünftig unseren Content, wenn Netflix mehr auf Eigenproduktion setzt? Und dann Disney, Warner etc. eigene Streamingdienste zu gründen, um ihr Geschäftsmodell irgendwo abzusichern? Oder war es andersrum? Hat Netflix die Befürchtung gehabt, dass irgendwann die großen Studios sagen, wir bauen unsere eigenen Streamingdienste auf, sodass Netflix mehr und mehr aus diesem Grund, aus einer Defensivstrategie gesagt hat, wir müssen mehr in eigenen Content gehen, der uns hundertprozentig gehört. Also ich denke, es ist ein Ziehen und ein Schieben gewesen, aber auf deine Frage hin, wer zukünftig wo, wie, was bekommt. Ich denke, es gibt weiterhin so viele Anbieter, die Content produzieren, dass ein Netflix, ein Amazon Prime und viele andere noch genügend Content lizenzieren, kaufen können von diesen Ministudios und von diesen Anbietern, dass es reicht. Und gleichzeitig baut jeder so seine eigenen Original-Studios auf für Projekte. Das können große Leuchtturmprojekte sein, das können aber auch ganz viele kleinere Themen sein, um so seine Pipeline an Content selbst sich abzusichern. Und ein großes Studio wie Warner oder wie Disney, die haben natürlich da einen großen Vorteil, weil sie ja per se schon mal ein riesiges Volumen an Filmen und Serien selbst produzieren und damit ihre eigenen Streamingdienste füttern können.
Der Aufwand, um Serien und ganze Filme zu produzieren, ist ja ein erheblich großer in alleine im Kapitalinvestment. Die Filme kosten ja heute Abermillionen, teilweise sogar bis zu 500 Millionen an Produktionskosten. Kommt das eigentlich alles immer noch so rein? Kann man das wirklich immer noch rückerwirtschaften, wenn jetzt im Moment gerade der Kinoteil zum Beispiel fehlt? Also wird es nicht auch immer schwerer, dann über die einzelnen Streaming-Dienste dann auch wieder das ganze Geld zurückzubekommen, also zu recoupen dann und dann letztendlich auch damit wieder neue Filme zu produzieren?
Auch das ist, glaube ich, jetzt keine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Es ist sicherlich ein Modell, das erstmal ein gewisses Investment erfordert, wenn ich in so ein Direct-to-Consumer-Geschäft einsteige. Aber ich kann mir vorstellen, dass langfristig es eine hochinteressante Ausgangssituation schafft für die großen Streaming-Anbieter, wenn sie jetzt kurzfristig erstmal den ein oder anderen Dollar auf der Straße liegen lassen, um in diese direkte Kundenbeziehung zu investieren. Denn was sich aus diesen Kundendaten zusätzlich erwirtschaften lässt, das ist ja nicht nur die reine Gebühr, die man monatlich für den Streamingdienst bezahlt, sondern das kann sich ja auch in vielen weiteren Geschäftsmodellen, die dann ein Anbieter mit Abonnenten ausbauen kann, auszahlen. Und insofern würde ich wirklich sagen, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man kurzfristig denkt, da ist wahrscheinlich ein finanzieller Einbruch da. Langfristig hofft, glaube ich, aber jeder dieser Streaming-Anbieter, dass das Geschäftsmodell angereichert mit anderen Geschäftsbereichen sich positiv auszahlt.
Also man merkt an deinen Antworten schon, wie unglaublich vernetzt du denkst, das zum einen und welche Erfahrung du da auch mitbringst. Also da kommt jetzt eben schon wieder eine ganz andere Idee in meinem Kopf, wenn ich fragen könnte nach den weiteren Geschäftsmodellen. Ich biege da mal nicht hin ab, weil es ein unglaublich spannendes Segment ist. Aber eine Sache, die wir jetzt da noch gar nicht berücksichtigt haben, du hast es eben in der Verwertungskette schon mal angesprochen, ist das Free TV oder überhaupt das lineare Fernsehen heute noch? Kannst du ganz kurz deine Einschätzung geben, was diese Filme heute in diesem Medium noch ausmachen? Sind denn die Leute überhaupt noch bereit, lineares TV zu schauen? Ist das im Moment noch ein relatives oder ein relevanter Markt, der da existiert?
Ja, absolut. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein lineares Fernsehen, und linear ist ja heute auch nicht mehr so linear, wie es noch vor 10 Jahren war, aber dass lineares klassisches Fernsehen heute noch sehr gutes Geld verdienen kann und auch seine Daseinsberechtigung hat. Wenn wir heute über lineares Fernsehen reden, dann reden wir ja nicht nur über die Ausstrahlung von RTL, ja, über diese 24 Stunden am Tag, die RTL sendet, sondern wir reden über die Mediathek von RTL, TV Now oder wir reden bei ARD, ZDF über eine Vielzahl von Stunden an Video-on-Demand-Content auf deren Mediatheken. Das alles ist ja heute lineares Free-TV letztlich, non-lineares und lineares Free-TV. Und insofern haben sich da auch die Vermarktungskonzepte ein wenig angepasst. Und wenn halt weniger am Abend um 20.15 Uhr live zuschauen, dann wird ein Teil davon zumindestens, oder ein Teil derjenigen, die nicht mehr um 20.15 Uhr angucken, eine Serie oder einen Film schauen, den halt im Lauf der nächsten 7 Tage irgendwo in der Mediathek schauen, die dann wiederum mit Werbung auch gegenfinanziert werden kann. Also ich sehe beim Free TV nicht das Risiko, dass man dort in die Unbedeutsamkeit abrutscht. Aber klar ist auch, dass eine Free-TV-Premiere eines Films nicht mehr die gleiche Anzahl der Zuschauer vor den Fernseher zieht, wie sie das noch vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren gemacht hat.
Und dann reden wir jetzt schon bei den TV-Sendern und bei diesen Mediatheken teilweise auch über Paid-Content, also bei Joyn oder TV Now, wo es dann die Plus-Versionen davon schon gibt. Hast du selbst für dich persönlich noch den genauen Überblick, welche Abos du alle hast und wo du den Content immer findest? Früher war es das TV-Magazin. Ich erinnere mich, dass mein Vater noch angestrichen hat, welche Sendungen geschaut werden müssen. Heute verliert man doch da ganz leicht den Überblick. Und welche Streaming-Dienste, was nutzt du alles? Weißt du selbst noch genau, welche Abos du alle selbst hast?
Ja, ich bin schon so ein bisschen schwäbische Natur vielleicht in dem Fall. Also ich glaube schon, dass ich meinem Kopf noch sehr gut weiß, bei was ich ein Abo abgeschlossen habe und bei was nicht. Aber tatsächlich ist ja die Herausforderung, zu wissen, wo läuft denn was? Ja, also das ist, finde ich, die noch viel schwierigere Frage. Wo kann ich denn die Serie XY, ja, gerade jetzt gucken. Und das erschwert mir manchmal schon so den Fernsehabend.
Jetzt habe ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir immer die Diskussion über das, was in Deutschland GEZ heißt. Das heißt also, ich zahle ja immer noch eine Grundgebühr dafür, dass ich beispielsweise meine Nachrichten öffentlich-rechtlich und so weiter bekomme. Das gibt immer sehr emotionale Diskussionen drüber. Ich glaube, nur um die Meinung hier auch kurz zu tun, ich glaube nach wie vor, dass es sehr wichtig ist, dass wir unabhängige Nachrichtensendungen und so weiter haben. Trotzdem gleichzeitig die Frage, für den Konsumenten würde natürlich diese Vielfalt auch irgendwann ein bisschen ins Geld gehen. Das heißt, also das ist ja wirklich eine spannende Frage, was muss der Konsument von solchen Produkten heute, wenn er alles irgendwo abdecken will, zahlen? Früher hat man sich schon sehr schnell echauffiert, wenn ein Sky-Abo irgendwie Geld gekostet hat für die Bundesliga, hat man es meistens noch gerechtfertigt, aber es wird schon teurer für den Konsumenten, oder?
Ich würde sagen, es wird vielfältiger. Also die Anzahl der Zahlungen, die vom Konto abgehen, werden mehr. Ob es insgesamt mehr Ausgaben pro Monat oder pro Jahr sind, ich würde das tatsächlich in Frage stellen, weil habe ich in meiner Vergangenheit, weiß ich nicht, 5 CDs im Monat gekauft oder sei es 3, ja, dann habe ich da 40, 50 Euro ausgegeben. Heute habe ich ein Spotify-Abo für 10 oder 11 Euro und habe alle Musik jederzeit verfügbar. Habe ich früher vielleicht 2 DVDs im Monat gekauft, waren es auch 30 Euro. Heute habe ich dafür mal 2, vielleicht 3 Streaming-Dienste abonniert. Insofern denke ich fast, dass sich die Ausgaben von einem Großteil der Konsumenten nicht so massiv verändert haben in der Summe, aber natürlich in der Art, wie sie ausgegeben werden, wie das Geld ausgegeben wird.
Und schon wieder merke ich, du hast einen unglaublich spannenden Twist so ein bisschen dahinter in den Gedanken. Ich tatsächlich sehe als Konsument, ich denke, oh, es geht auf allen Ecken und Enden Geld weg. Tatsächlich, du hast völlig recht. Früher haben wir einfach das Geld dann tatsächlich rausgetragen, um die DVD und die haptische CD zu kaufen. Heute läuft alles über Stream. Ist man dadurch auch schneller gewillt, einfach weiter zu skippen? Das ist eine sehr persönliche Frage, aber ist man dadurch auch nicht mehr ganz so loyal? Ich merke das selbst bei Musik. Also Alben werden ja kaum noch als Alben konsumiert, sondern man sucht sich das Beste raus. Das ist natürlich jetzt der große Vorteil für den Kunden, richtig? Der kann mittlerweile auf alles eigentlich irgendwo mehr oder weniger zugreifen.
Ja, es ist natürlich der große Vorteil, dass du jederzeit überall alles hören kannst. Also wenn du morgen im Urlaub in der Früh irgendein Lied hören möchtest, du musst nicht, ja, warten, bis du wieder zu Hause bist oder bis der Song im Radio zufällig läuft, sondern du schaltest den auf deiner Spotify-Playlist einfach an und hast ihn. Also es ist natürlich schon ein wahnsinniger Zuwachs der Flexibilität und auch Convenience-Faktor, total, ja. Ob das auch dazu führt, dass man das Kulturgut, ja, Musik oder auch Film, vielleicht nicht mehr ganz so hoch schätzt, wie man es früher getan hat, wenn man da ein Album mit einem tollen Cover, mit einem Booklet etc. in der Hand hatte. Ich denke, da ist schon auch was dran. Ja? Also wir ertappen uns, glaube ich, alle regelmäßig, dass wir einfach nicht die Geduld haben, den Song länger als 15 Sekunden, 20 Sekunden eine Chance zu geben und sind dann relativ schnell dabei, wegzuskippen. Also ja, ich denke, das ist schon ein Nebeneffekt dieser Art von Konsum.
Jetzt will ich, wenn du schon da bist, nochmal deine Meinung ganz kurz abholen, eben weil wir sehr viele Hörer haben, die eben aus der Spielwaren oder auch aus der Lizenz in Konsumgüterbereich, Lizenzbranche kommen. Einfach nochmal ganz kurz deine Meinung abholen. Also du glaubst, und das habe ich eben so aus deinen Antworten rausgehört, erstens, auch wenn Veränderung da ist, der Markt ist trotzdem stabil und auf jeden Fall lohnenswert. Und du glaubst auch, dass Lizenzen auch in Zukunft eine relativ große Rolle und wichtige Rolle spielen können. Nur der Weg, wie man die richtige raussucht und wie die auch länger sustain, also länger Bestand im Markt haben, das wird sich ein bisschen ändern. Aber du glaubst nach wie vor auch, dass das ein lohnenswerter Bereich ist, oder?
Naja, absolut, weil jede Lizenz trägt ja gewisse Werte und eine Bekanntheit in sich, die ein Produkt dann positiv auflädt. Und das hat sich nicht geändert, nur weil die Nutzung von Film, Serie oder sonstigen Inhalten sich verändert hat. Also ich glaube, dass diese Begierde, vielleicht auch was auszudrücken, wenn man jetzt an Lizenzen auf Kleidung guckt, dass die nicht unbedingt abhängig ist, ob man den Film im Kino gesehen hat oder auf einem Streamingdienst, sondern es ist ein Thema eines Lifestyles oder einer Zugehörigkeit, die man ausdrucken möchte. Und insofern, glaube ich, ist der Wert einer Lizenz nicht abhängig von der Art, wie der Content ausgewertet wird. Was sich ändert, bin ich überzeugt, ist tatsächlich diese Vermarktungsstrategien und die Vermarktungsherangehensweise und die Verantwortung, die ein Lizenznehmer eben selbst auch übernehmen muss, um für sich das Beste aus dieser Lizenz herauszuholen. Und das beginnt wahrscheinlich bei der Auswahl der richtigen Lizenz. Ja, also ich würde eher tendenziell auf die großen Marken dann gehen, auf die großen Brands, auf die großen Franchises, weil die halt die Chance haben, dann über verschiedene Sequels, ne, Film Teil 3, Teil 4, Teil 5, immer wieder eine Revitalisierung irgendwo zu erlangen und sich gleichzeitig weiter zu verändern. Gleichzeitig gibt es sicherlich auch die Chance, Nischenlizenzen besser im Markt zu platzieren, weil auch die Nische heutzutage über digitale Distribution viel besser Abnehmer findet, das Nischenprodukt Abnehmer findet, als es das noch vor einigen Jahren getan hat. Also ich würde die Thematik Lizenzen nicht negativ sehen, im Gegenteil, sondern ich bin der Meinung, dass man halt die Herangehensweise, die Erwartungshaltung an eine Lizenz und was man selbst dafür als Lizenznehmer tun muss, anders bewerten muss.
Wenn du da die Nische ansprichst, dann wirbst du letztendlich auch dafür, und das hast du ja eben auch schon mal ganz kurz zum Ausdruck gebracht, dass man sich einfach dann auch als Lizenznehmer noch mal ein bisschen stärker einfach mit der Marketingstrategie auseinandersetzen muss. Wer ist denn genau die Zielgruppe, um dann möglichst direkt auch eine Ansprache zu haben und dadurch letztendlich auch wieder Kosten zu sparen, richtig? Das heißt also, wenn ich aus der Nische raus das Produkt sehr gut abdecken kann, ich finde es eben über Streaming und sonst was, dann kann ich die Zielgruppe relativ direkt ansprechen, weil sie ja diesen Content immer zur Verfügung haben. Sie müssen nicht mehr ins Kino und sie müssen nicht mehr an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit sein, sondern es ist immer verfügbar.
Genau, und ich muss auch keine riesen TV-Kampagne dann für dieses Nischenprodukt machen, sondern ich kann über Social Media, Big Data relativ gut herausfiltern, wer ist meine Zielgruppe und einigermaßen kostengünstig dann diese Zielgruppe auch ansprechen. Und das finde ich ist natürlich schon ein Riesenvorteil, der sich über die ganze Digitalisierung auch ergeben hat, sodass nicht immer nur die Big Brands die Gewinner sein müssen, sondern dass es auch kleine Independents und ein paar Herausforderer gibt, die, wenn sie ein gutes Produkt haben, eine gute Nischenlizenz vielleicht auch dazu und dann die richtige Marketingstrategie, dass die dann auch erfolgreich sein können.
Also man merkt wirklich mit allem, was du da sagst, dass da sehr viel Ahnung dahinter ist. Da danke ich dir auch jetzt schon mal für das Gespräch. Ich denke, da gibt's noch ganz viele Ansatzpunkte, dass wir uns vielleicht an gleicher Stelle nochmal sprechen. Eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, du hast eben ganz kurz am Anfang persönlich ein bisschen berichtet, auch über deine Leidenschaften im Sport. Was waren denn die ersten Lizenzthemen und Lizenzen, an die du dich erinnern kannst, die dich wirklich gepackt haben? Du hast zwar jetzt eben über die DVD schon berichtet, aber gehen wir nochmal auf Lizenzen ein. Kannst du dich erinnern, was dich als Kind, Jugendlicher oder ganz früh im Leben irgendwo schon mit Lizenzen und Marken bewegt hat? Gibt es da so Emotionen, die du berichten kannst?
Also ich habe tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, bin ich jetzt eher untypisch wahrscheinlich für das Lizenzthema. Ich bin relativ unanfällig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich von vielen Filmen irgendwelche T-Shirts getragen hätte oder mir Spiele gekauft hätte, die nach irgendeinem Film oder sowas vermarktet wurden. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an eine Lizenz, die ich immer gut fand. Du kennst Red Bull, ne, als Energy Drink. Und da weiß ich, dass in den 90er Jahren, als so das Thema Rave und Techno und so war und Love Parade in Berlin, dass die damals richtig coole T-Shirts, Klamotten und andere Sachen produziert haben, die ich tatsächlich bestellt habe. Also nicht nur habe ich ganz gern Red Bull getrunken, sondern dann auch die Produkte irgendwie gekauft. Ich fand die Marke irgendwie cool, ja, in der Zeit. Und insofern ist das so etwas aus meiner Jugend oder frühem Erwachsenenalter. Da erinnere ich mich gut dran. Und ansonsten habe ich natürlich ein enges Verhältnis mit den großen Spielwarenmarken, ob das Lego oder Ravensburger oder auch die Playmobil ist, wo halt so die ersten Spielerfahrungen herkamen. Aber jetzt richtig mit Filmlizenzen muss ich tatsächlich sagen, muss ich passen, ja. Auch als Disney-Mitarbeiter.
Die Erklärung ist ja mehr als ausreichend. Und da wir uns ja auch lange beruflich, eben wie du gerade sagst, mit Disney beschäftigen können, da ist ja auch eine gewisse Professionalität, mit der man das dran schaut. Da kann man ja gar nicht immer nur die Comics und die Liebe dahinter manchmal sehen, sondern manchmal sieht man es dann leider auch eben nur als Produkt. Gleichzeitig hast du natürlich eben mit der Red Bull-Geschichte ein bisschen verraten, noch ein bisschen mehr. Da ist ja auch ein Musikhintergrund sicherlich dabei gewesen, wie man gerade gehört hat. Bernhard, es war unglaublich spannend, mit dir über das Thema zu reden. Das Wissen habe ich ja gerade schon 2-3 Mal gesagt, das merkt man einfach, dass du wirklich da auch vernetzt denkst, ganz anders eben als nur eine einfache Antwort zu geben. Ich danke dir für das Gespräch und ich würde mich freuen, wenn wir uns an gleicher Stelle irgendwann nochmal wiederhören können.
Sehr gern, Chris, danke für die Einladung und dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich bewundere dich sehr für deine Aktivität da und werde dich weiterhin verfolgen auf deinem Podcast-Kanal.
Vielen Dank.